Ein Autor eines Buches, das ich neulich gelesen habe, erzählt eine Geschichte, die sich in einer Gemeinde abgespielt hat. Und er nennt diese Gemeinde Chapel Hill Church, also Kapellenhügel, oder ich weiß nicht, wie man das genau übersetzen soll. Chapel Hill Church Gemeinde. Diese soll einen Evangelisten eingeladen haben, um für eine Woche lang eine evangelistische Veranstaltung abzuhalten. Und am Ende dieser Veranstaltung rief dieser Evangelist zur Umkehr und auch zu einer oder einer erneuten Hingabe an den Herrn auf. Und zum Schock einiger Mitglieder dieser Gemeinde tat er das mit einem sogenannten Altarruf. Ja, ihr habt das auch schon gehört, da werden Leute nach vorne gebeten, die jetzt ganze Sache machen wollen mit dem Herrn, die dem Herrn nachfolgen wollen, und die sollen die Hand heben und ein Gebet nachsprechen. Nun, diese Gemeinde war sich solche Altarrufe nicht gewohnt. Und direkt nach der Veranstaltung kam es dann auch so, wie es kommen musste leider, dass ein prominentes Mitglied dieser Gemeinde aufstand und lauthals bekräftigte, wie er überhaupt nicht einverstanden ist mit dieser Praxis. Und er tat dies zum Schock vieler auch in großen Zorn und Ärger. So dass einige sogar schon begannen, den Evangelisten zu verteidigen. Ja, aber so schlecht war er doch gar nicht. Er hat doch viel Gutes gesagt. Er hat evangelisiert. Er hat uns erfrischt. Und so begann ein Streit. Die einen bezeichneten die anderen als bornierte Traditionalisten und die anderen beschimpften diese wiederum als Liberale. Und bald liefen auch in der nächsten Woche Telefonleitungen heiß und der Klatsch und der Tratsch und das Geschwätz nahm kein Ende in dieser Gemeinde. Man habe einen Wolf im Schafspelz eingeladen, einen Irrlehrer. Und so kam es letztlich zur Trennung dieser Gemeinde in zwei Lager. Es entstanden zwei Gemeinden. Eine Pro-Altarruf-Gemeinde und eine Anti-Altarruf-Gemeinde. Aber ironischerweise, und beide behaupteten, die Wahrheit Gottes zu verteidigen. Sie behaupteten, die Wahrheit Gottes zu verteidigen und zu beschützen, aber ironischerweise missachteten sie in dem gesamten Prozess sämtliche biblischen Wahrheiten über Konfliktbewältigung, Liebe, Demut, Sanftmut und andere christlichen Tugenden. Nun, ich bin auch nicht einverstanden mit Altarrufen, ich bin auch kein großer Fan davon. Aber eine solche Vorgehensweise macht das Ganze sicher nicht besser. Es macht es nur schlimmer. Paulus musste sich mit einer ähnlichen Problematik herumschlagen bei den Korinthern, wie wir heute sehen werden. Nun, Paulus schreibt hier eigentlich seinen zweiten Brief. Der erste Korintherbrief ist der zweite Brief eines längeren Briefverkehrs an eine unreife und fleischliche Gemeinde, die sich aber das offenbar nicht bewusst war. Er hatte ihn schon zuvor geschrieben, das erwähnt er in Kapitel 5. Er musste da schon diese Gemeinde zurechtweisen, aber offenbar hat es noch nicht wirklich die Wirkung gehabt. Und die Korinther schrieben ihm einen Brief zurück mit Fragen über die Ehe und über den Umgang mit Götzenopfer. Aber gleichzeitig, als er diesen Brief bekam, bekam er auch mündliche Nachrichten über Spaltungen und Streitereien in dieser Gemeinde. Das waren schlechte Nachrichten für Paulus. Und so setzte er sich hin während seines turbulenten Dienstes in Ephesus. Er war gerade in Ephesus in einem schwierigen Dienst und voller Sorge um diese Gemeinde schrieb er diesen Brief. Eine Korrektur, eine umfangreiche Korrektur an eine unreife Gemeinde. Er muss einen härteren Ton ansetzen, denn die Dinge, die er von Korinth hört, sind schlimmer als die Dinge, die ihm geschrieben werden von den Korinthern selber. Da war überhaupt nichts im Lot bei diesen Leuten. Wir haben das kürzlich angeschaut, welche Probleme diese unreife Gemeinde hatte. Es gab Spaltungen, es gab keine Gemeindezucht, es gab Streit, es gab ein schwaches Verständnis von Ehe und Familie, Rücksichtslosigkeit, Gesetzlichkeit, Unordnung im Gottesdienst, Verwirrung und falsche Anwendung von Gaben, schlechte Lehre, insbesondere über die Auferstehung. All das muss Paulus ansprechen, all das war nicht im Lot bei diesen Leuten. Und wir haben gesehen, dass es nicht das Problem war, dass die Gemeinde in Korinth war, sondern dass Korinth in der Gemeinde war. Die Kultur die Kultur, die griechische Kultur von Korinth war in der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde war beeinflusst von der Kultur um sie herum. Und sogar noch, und das ist das Schlimme, begeistert davon, getränkt. Nun, die Sophisten priesen die Macht der Rhetorik, erarbeiteten sich damit auch die Gunst der Reichen in der Stadt. Es war egal, was man präsentierte, aber Hauptsache, man präsentierte es elegant, in einer geschwollenen Rede. Und dies führte zu einer Kultur der Selbstverherrlichung, der Selbstdarstellung und Selbstpromotion. Jeder wollte den anderen übertrumpfen, der bessere Redner sein. Manche redeten dann sogar in anderen Sprachen, um das noch besser zu machen. Dann gab es diesen ungesunden Dualismus, diese ungesunde Trennung zwischen Materie und Geist, so dass man das Gefühl hatte, man kann in grauenvoller Unzucht leben und es hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Die Korinther glauben deshalb auch, dass sie geistlich bereits angekommen waren. Sie hatten diese realisierte Eschatologie. Sie dachten irgendwie, in irgendeiner gewissen Form seien sie schon am Herrschen mit Christus. Sie seien jetzt schon im Millennium und regieren mit Christus und machten sich große Illusionen über wer sie sind. Korinth war auch eine Erfolgsgesellschaft. Was immer uns reich macht, was immer funktioniert, das tun wir. Wir sind die Größten. Und auch eine pluralistische Gesellschaft. Man duldete alle möglichen und unmöglichen Götter und Religionen und Philosophien. Es war eine moderne Stadt. Wir würden heute sagen, eine Hipsterstadt. Entertainment, viele Spiele, Sportspiele vor allem. Die isthmischen Spiele waren nicht weit davon weg. Die Olympischen Spiele fanden regelmäßig statt, waren auch da in der Nähe. All das hatte jetzt einen Einfluss auf diese Gemeinde. Man hat es einfach reingelassen in die Gemeinde. Weltlichkeit war das Problem dieser Gemeinde. Und dann ist es natürlich nicht fair vorzustellen, wenn man eine Kultur des Pluralismus, der Selbstdarstellung, des Egoismus, des Wettkampfes, des gegenseitigen Überbietens, wenn man das in eine Gemeinde hineinlässt, ist es kein Wunder, dass die gespalten und zerstritten sein werden. Das ist eigentlich logisch, wenn das geschieht. Eine Gemeinde, die sich vom Zeitgeist einer pluralistischen und selbstverherrlichten Gesellschaft beeinflussen lässt, muss zwangsläufig gespalten sein. Paulus setzt hier also jetzt, wenn wir in unserem Text in Kapitel 1 sind, wir jetzt in Vers 10 angekommen, setzt er eigentlich bei der Wurzel des Problems an. Er spricht zuerst das Wichtige an. Er geht eigentlich gar nicht darauf ein, auf das, was die Korinther ihm geschrieben haben. Das fängt dann erst in Kapitel 7 an. Kapitel 7, Vers 1, wo er sagt, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich habe euch was viel Wichtigeres zu sagen, nämlich das, was jetzt kommt. Er musste diese Spaltungen ansprechen. Die Korinther hatten keine Einheit in der Gemeinde. Sie hatten keine Einheit in ihren Überzeugungen, weil sie einige Auswirkungen des christlichen Glaubens nicht verstanden. Sie verstanden die Auswirkungen, die Implikationen, das, was das Evangelium, wenn wir das wirklich verstehen, und sie verstanden es ja intellektuell, aber wenn ihr das wirklich versteht, wenn ihr in dieser Realität lebt, dann sollte sich das so auswirken, dass ihr keinen Streit habt und Einheit habt in der Gemeinde. Und irgendwie versteht ihr das noch nicht, sagt Paulus, weil ihr auf menschliche Weisheit baut, weil ihr von dieser Kultur beeinflusst seid, weil ihr das jetzt aus eurer Gemeinde herauswerfen müsst und aufhören müsst, so zu denken, wie ihr früher gedacht habt, und umkehren in eurem Denken und Buße tun. Und wir haben gesehen, die Korinther waren aus Gnade Errettete, sie waren Beschenkte, und Paulus preist dafür den Herrn, dass sie Beschenkte sind. Sie haben die Gnade, die ihnen gegeben wurde. Sie verstanden das Evangelium. Wir haben das in Kapitel 1, Verse 4 bis 9 gesehen. Aber ihr werdet dadurch nicht zu weltberühmten Philosophen und Rhetorikern. Ja, wenn wir Christen sind, dann sind wir keine Akademiker. Wir sind keine Professoren und Doktoren und angesehene Leute in dieser Welt. Wir sind keine Philosophen. Wir bringen nicht nur wieder eine weitere Option für eine tolerante Gesellschaft, eine weitere Weltanschauung, eine weitere Möglichkeit, wie man das auch noch betrachten könnte, bringen wir zum Tisch. Nein, das ist Unsinn. Wir bringen das eine, das wahre Evangelium, nichts anderes. Und ihr werdet dafür gehasst werden. Ihr werdet nicht beliebt sein. Ihr könnt nicht angeben mit eurem Glauben. Ihr könnt euch nichts darauf einbilden. Es ist nicht ein Mittel zum Erfolg. Es ist nicht ein Mittel zum Reichwerden, zur Bereicherung, zur Selbstdarstellung. Im Gegenteil, sagt Paulus, ihr werdet gedemütigt, wenn ihr das Evangelium versteht. Ihr werdet einander lieben. Ihr werdet einander den Vortritt lassen. Ihr werdet sanftmütig sein miteinander. Zusammenhalten in einer Überzeugung. Ihr werdet verstehen, dass ihr alle in einem Boot sitzt. Zusammenhalten müsst. Und diese Sache wird in den ersten vier Kapiteln immer und immer wieder betont. Das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Diese Botschaft, das ist es, was uns alle vereint. Paulus argumentiert, dass Christus nicht zerteilt ist, in Kapitel 1, Vers 13. Wenn ihr euch so aufspaltet, dann ist es, wie wenn ihr den Leib Christi zerteilt, als gäbe es mehrere Christusse oder dass Paulus für euch gekreuzigt wurde. Das ist völliger Blödsinn. Ihr seid alle in einem Boot. Es geht beim Evangelium nicht, es geht darum nicht um Redeweisheit, um menschliche Weisheit, sondern es geht allein um die simple Botschaft des Kreuzes, sagt er in Kapitel 1, Vers 18. Niemand kann sich dieser Erkenntnis rühmen, denn sie wurde uns geschenkt. In Kapitel 2, Vers 16, dürft gerne mal dahin gehen, da sagt er, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Natürlich niemand, das ist eine rhetorische Frage. Wir aber haben den Sinn des Christus. Wie glaubt ihr wohl, haben wir den Sinn des Christus? Wie haben wir dieses Verständnis? Ein paar Verse vorher heißt es, dass der natürliche Mensch nichts vernimmt vom Geist Gottes. Es wurde euch geschenkt. Ihr seid einfach beschenkt. Ihr habt euch das nicht selber verdient. Und indem sich die Korinther bestimmter Menschen wie Paulus oder Apollos rühmten, hatten sie noch nicht verstanden, dass der philosophische Geist Einzug gehalten hat in diese Gemeinde. Paulus macht deutlich, dass diese Leute nur Diener sind. Apollos, Paulus oder auch Kephas, Petrus. Diener des einen Gottes, Jesus Christus. Auch hier das Evangelium vereint, menschliche Weisheit spaltet. Merkt euch das. Das Evangelium vereint, menschliche Weisheit spaltet. Jeder hat seine Meinung, jeder kommt und hat irgendwas Neues und Besseres. Nein, Gott alleine schenkt das Wachstum. Wir sind nur treue Diener, sagt Paulus in Kapitel 4, Vers 2. Ja, sogar Narren aus der Sicht der Welt. Was wir tun, macht keinen Sinn in den Augen der Welt. Wir geben uns hin für einen gekreuzigten Gott, der gestorben ist und wieder auferstanden sein soll. Und deshalb sendet Paulus in Kapitel 4, Vers 17, sendet er Timotheus zu ihnen mit diesem Brief. Und er sagt, deshalb, 4, Vers 17, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Seht ihr diese Betonung? In jeder Gemeinde derselbe Lehre über Christus, diese Wege, die ich lehre. Es gibt nichts anderes. Und deshalb habe ich gesagt, die ersten vier Kapitel beschäftigen sich genau mit diesen Dingen. Das Evangelium hat Auswirkungen auf unser Leben. Und eine davon ist Einheit. Und sicherlich keine solchen Zankereien, wie sie die Korinther erlebten. Aber das Evangelium beherrschte eben nicht ihr Denken. Das Evangelium war nicht hier ständig in ihrem Kopf. Die gute Nachricht, die Errettung aus Gnade, dass wir nichts verdienen, dass wir nichtswürdige Sünder sind, dass wir alle die Hölle verdienen, dass wir nicht das Recht auf irgendwas haben, außer die ewige Strafe in der Hölle. Das war nicht hier in ihrem Kopf, sondern sie dachten, sie wären die Superphilosophen jetzt, die Obergeistlichen, die Elite. Und genau das führte zu diesem Streit. Nur das Wort vom Kreuz vereint und kann wieder vereinen, egal was für ein Streit ausgebrochen ist, auch bei uns. Das werden wir heute noch deutlich sehen. Aber lasst uns unseren Text lesen für heute. Das ist 1. Korinther 1, Vers 10. Weiter werden wir nicht kommen. 1. Korinther 1, Vers 10. Hier heißt es, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid oder einmütig seid und dasselbe redet, sagen einige Schlachterübersetzungen, und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Und was sagt Paulus hier? Wir haben das letztes Mal so ein bisschen angeschnitten, dass wir gesehen haben, die Korinther waren Beschenkte, Begnadete. Jetzt sagt er, ich ermahne euch aber. Paulus kommt nun zu seinem ermahnenden Teil. Jetzt muss er Dinge ansprechen, die unangenehm sind. Das ist praktisch der ganze Rest des Briefes. Eine einzige riesige Ermahnung an diese Gemeinde. Ermahnen, Parakaleo, dieses zur Seite rufen, um jemanden etwas in den Sinn zu reden. Jemanden zur Seite nehmen, ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Prinzip, würden wir heute sagen. Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus heißt es hier. Das ist in seiner Autorität, in seinem Sinn. Ja, die Idee hier ist, ich habe das nicht erfunden. Ja, Paulus, das ist nicht meine Idee, sondern das ist das, was Christus sagt. Es ist seine Autorität. Und was ist sein Wille? Nun, es heißt es hier, dass ihr alle wörtlich dasselbe redet oder dasselbe sagt. Das ist die griechische Ausdrucksweise hier. Die Idee ist einfach Einmütigkeit im Reden. Sozusagen mit einer Stimme redet. Dass ihr alle zusammen mit einer Stimme redet. Und es sollen was? Keine Spaltungen, keine Schismata unter euch sein. Da haben wir das Wort Schizophrenie von. Schizein bedeutet abspalten, freien Seele, eine gespaltene Seele. Und Schismata ist eigentlich ein Wort, das einen Riss oder einen Spalt beschreibt. Zum Beispiel in Markus 9 beschreibt es einen Riss in einem Kleid. Das sind Risse in der Gemeinde. Das sind Spaltungen. Ihr seid getrennt, ihr seid nicht mehr zusammen. Ihr arbeitet gegeneinander, nicht miteinander. Und das ist natürlich bildlich verwendet hier für eine Trennung aufgrund von aufeinander prallenden Interessen oder Absichten. Heute würden wir von einem Interessenkonflikt sprechen, ja, in der heutigen Sprache. Ein Interessenkonflikt, das hört sich so schön an. Man kann auch sagen Streit. Unterschiedliche Interessen und Absichten führen zu einem Konflikt. Jeder will etwas anderes und keiner gibt nach. Und diese sollen sie nicht zulassen. Wörtlich, mögen nicht sein unter euch, sagt er hier. Und dann heißt es, sondern, was soll stattdessen geschehen? Nun, stattdessen heißt es hier, vollkommen zusammengefügt seid, sie sollen vollkommen zusammengefügt sein in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Und das ist interessant, das Wort für vollkommen zusammengefügt heißt so viel wie instand gesetzt, rund erneuert. Ja, wie wenn ihr euer Auto mal in Generalservice bringt, es wird alles rund erneuert, alles wieder instand gesetzt, alles gerade gerückt, was kaputt gegangen ist. Dieses Wort wird verwendet unter anderem, um Fischernetze flicken zu beschreiben, flicken die Netze, oder auch um Knochen gerade zu rücken. Also in dieser Gemeinde muss einiges gerade gerückt werden, in Ordnung gebracht werden. Und zwar müssten sie gerade gerückt werden in derselben Gesinnung und Überzeugung. Nun, die Gesinnung hier spricht die innere Haltung an, die Einstellung, die Denkweise. Wie gesagt, ihr Denken war nicht mehr auf einer Linie. Jeder hat zu einer anderen Vorliebe sich hingezogen gefühlt. Ja, ich bin mehr für Paulus und ich bin mehr für Petrus und ich habe diese Theologie, ich habe dies, ich bin Calvinist, ich bin Lutheraner, was immer, ja. Aber sie waren nicht mehr vereint in Gedanken. Ihre innere Einstellung war nicht mehr auf diese eine Wahrheit ausgerichtet. Dass diese innere Einstellung und die Überzeugung hier betont mehr das Äußere, eine Zustimmung, ein Einverständnis, das ich gebe, das ich wörtlich, also ausspreche. Sie sollen alle dieselbe Gesinnung haben und mit derselben Überzeugung sprechen. Mit einer Stimme reden. Nun, das bedeutet sicherlich nicht, dass wir alle unsere individuellen Charakterzüge verlieren und alle nur noch exakte Kopien sind voneinander. Das meint er hier nicht. Und das ist auch gut so. Wir werden später im Korintherbrief feststellen, dass die Gemeinde Christi eine Vielfalt ist, aber trotzdem eine Einheit. Es sind viele Glieder, aber es ist ein Leib. Und es sind unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Formen und Farben sozusagen in diesem Leib. Aber trotzdem, die Gesinnung, die Hauptsache, das Essentielle, das muss ganz genau gleich sein, sonst haben wir Streitereien. Wir müssen, was die christliche Lehre betrifft, die Grundwerte und die Lebensweise, müssen wir auf einem Nenner sein. Es geht nicht, es gibt nicht verschiedene Evangelien, es gibt auch nicht verschiedene Möglichkeiten, das zu verstehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu verstehen, so wie das Paulus gelehrt hat. Das ist genau das, was er sagt. Timotheus soll euch an meine Wege im Evangelium erinnern. Was meint er wohl damit? Das, was ich euch gelehrt habe ursprünglich. Weil die Dinge, die jetzt bei euch vorgehen, das hat nichts damit zu tun, was ich euch gesagt habe, sagt Paulus. Wir müssen auf einem Nenner sein. Nun, als wir in Los Angeles waren, vor 3 Jahren, das war immer interessant, hatten wir öfters Probleme mit den Maßeinheiten. Ja, das, die haben ja nicht das metrische System. Ich habe damals einen Zollbeamten, als wir gerade angekommen sind in Los Angeles, hat ein Zollbeamter mich gefragt, wie hoch ich bin, wie groß ich bin. Und ich habe gesagt, 1,80. Da guckt er mich an, wie als wenn ich vom Mars wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, ich meine, der Rest der Welt hat das metrische System. Ja, das, ich weiß nicht, wie viele Füße ich hoch bin, weil die haben da Feet und Yards und Inches und solche Sachen. Und im Sommer wird's bei denen 100 Grad heiß. Aber das sind Fahrenheit, okay? Also so heiß ist es dann auch wieder nicht in Los Angeles. Also es kann schnell zu Missverständnissen kommen, wenn wir nicht auf demselben Nenner sind, wenn wir nicht denselben Maßstab haben. Und genauso ist es bei uns auch, in unserem Verständnis im christlichen Leben. Wahre Einheit kann es nur geben, wenn wir alle denselben Maßstab, denselben Standard haben, dieselbe Wahrheit glauben, dieselbe Überzeugung haben, dieselbe Lehre haben. Sonst geht das gar nicht. Wir sind auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Wir reden von Birnen und Äpfeln miteinander. Das geht gar nicht. Und ihr habt sicherlich auch schon den Spruch gehört, Liebe eint und Lehre trennt. Das ist wohl einer der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe, weil gerade die Lehre ist es, die uns vereint. Gerade das wahre Evangelium ist es, das die Einheit produziert. Wenn wir das Evangelium über Bord werfen, wenn wir die Lehren der Bibel über Bord werfen und sagen, ja, wir lieben alle Jesus, dann wisst ihr, was ihr da tut. Ihr liebt nicht Jesus, ihr hasst ihn. Weil Jesus hat das verkündigt und wollte, dass das gelebt wird, was hier steht. Wir können Jesus nicht lieben, getrennt von seinem Wort. Das geht nicht. Und das musste Paulus auch den Korinthern klar machen. Ihr könnt Jesus nicht vermischen mit griechischer Philosophie. Ihr könnt Jesus nicht vermischen mit humanistischer Psychologie. Ihr könnt Jesus nicht vermischen und ihr könnt da einfüllen, was immer ihr wollt, mit Buddhismus. Ich habe Leute gekannt, die haben sich christliche Buddhisten genannt. Das geht alles nicht. Geht alles nicht. Lehre vereint. Und dann, wenn wir dann das Richtige lehren und verstehen, wenn wir das Evangelium richtig verstehen, dann werden wir auch lieben können. Vorher könnt ihr das gar nicht. Nun, sie hielten jeder zu seinem Favoriten hier, wie gesagt, zu seinem favorisierten Theologen. Oh, ich liebe Calvin, ich lese die Institutio mehr als die Bibel, wie auch immer. Ich liebe Paulus, ich liebe Petrus. Arrogant und stolz dachten sie, sie seien schon Lehrer und hatten es nicht mehr nötig, auf den alten Paulus zu hören. Wir sind schon viel fortgeschrittener, unsere Rhetorik und unsere Redegewandtheit ist schon viel, viel besser und wir brauchen nicht mehr auf diesen Stotterapostel zu hören hier. Begriffen nicht, dass das Evangelium nicht auf menschliche Vorzüge oder Fähigkeiten aufgebaut ist. Es gründet sich nicht darauf, es gründet sich auf die Botschaft, die einfach klar und deutlich gesagt wird, die Botschaft des Kreuzes. Im Gegenteil, Paulus sagt in Vers 17 sogar noch, wenn wir uns auf unsere Redegewandtheit verlassen und versuchen, das zu verpacken und zu modifizieren, dann entkräften wir das Evangelium. Wir produzieren das Gegenteil. Wir entkräften es. Und deshalb, meine Lieben, je klarer ihr das Evangelium verkündet, desto kräftiger ist es. Und je mehr, dass ihr versucht, daran herumzuschrauben, desto mehr werdet ihr es entkräften. Und das haben die Korinther offenbar auch noch nicht wirklich verstanden. Sie versuchten, sich dem Zeitgeist anzupassen. Ja, wir können nicht so plump sein, Paulus. Wir müssen das ein bisschen, ja, das muss ein bisschen besser verpackt werden und verkauft werden. Das waren ja eben so Verkäufer, so Erfolgsgesellschaftsleute. Und das muss richtig... Nee, das geht nicht. Und weil sie das hatten, weil sie diese verschiedenen Meinungen hatten, waren sie jetzt zerspalten, zerstritten. Sie hatten keine Einheit mehr, weil sie sich nicht mehr auf dieses Evangelium besinnten, auf diese Lehre des Christentums. Nun, die Frage, die wir uns heute mal stellen wollen, ist, warum gibt es denn überhaupt solche Streitereien? Warum gibt es überhaupt Spaltungen? Wir hören auch immer wieder von Spaltungen von Gemeinden. Gemeinden, die sich spalten über alle möglichen Dinge, über wichtige und unwichtige Sachen, oft leider auch über sehr unwichtige Sachen, weil sie sich über die Teppichfarbe nicht einigen können oder sonst irgendwas. Aber warum gibt es überhaupt Streit unter den Menschen? Woher kommt der Konflikt? Nun, dafür müssen wir zurückgehen an den Anfang, ganz am Anfang. Im Garten Eden entstand der Konflikt. Wir müssen das verstehen, der Streit. Das Phänomen trat sozusagen da zum ersten Mal auf. Vorher war alles harmonisch. Es gab keinen Streit, es gab keine Meinungsverschiedenheiten. Der Mensch und Gott lebten in Frieden, in Harmonie. Aber wir wissen alle, was dann geschah. Es kam die Sünde in die Welt, mit der Sünde der Tod. Und dann, als die Schlange Eva und Adam verführte, spricht Gott zur Schlange, und ich will Feindschaft setzen, Konflikt zwischen dir und der Frau. Zur Frau sagt er, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Dieses Verlangen, das Wort hier, das hebräische Wort, Teshuka, das ist ein Verlangen nach Herrschaft. Also die Frau will über den Mann herrschen. Das führt auch zu Konflikten. Und zum Mann sagt er in 1. Mose 3, dass der Erdboden jetzt mit ihm in Konflikt steht. Der Erdboden wird nicht mehr das machen, was du willst, sondern er wird jetzt Disteln und Dornen tragen und es wird schwer werden für dich. Und wie geht es danach weiter? 1. Mose 4, Kain tötet Abel aus Neid, Streitsucht. Die beiden Brüder, Jakob und Esau, bekämpften sich schon im Mutterleib, lesen wir in 1. Mose 25, die streiten sich auch im Bauch drin. Da sehen wir auch, dass die als Sünder zur Welt kommen, definitiv. Der Neid auf Josef verursachte Konflikte in Jakobs Familie. Moses wurde ständig und immer wieder von den Israeliten kritisiert. Es gab da immer wieder Konflikte. Lass uns mal aufschlagen, 4. Mose. Lass mal da zurückgehen ein bisschen. 4. Mose, Kapitel 11. Das ist ein Kapitel, das ich euch wärmstens empfehle, wann immer ihr unzufrieden und undankbar seid. Es geht da um das Murren des Volkes und wie ernst, dass Gott die Sünde des Murrens nimmt. Und in den Versen 14 und 15 geht es so weit, dass Moses total verzweifelt, ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, denn es ist mir zu schwer, sagt er in Vers 14, Kapitel 11 im 4. Buch Mose, und in 15 sagt er, wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle. Ich will sterben, ich habe keine Lust mehr hier, mit diesen Leuten mich rumzuschlagen. Moses war so frustriert. Wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Also gab Konflikt. Es geht aber weiter. Ihr könnt das ganze Alte Testament lesen und untersuchen. Saul war von Neid erfüllt auf David. Es gab Konflikt. Absaloms Machtgier und Selbstsucht veranlasste ihn, gegen seinen Vater eine Revolte anzuzetteln in 2. Samuel 15. Und selbst Jesus musste sich mit selbstsüchtigen Jüngern herumplagen. Lass uns mal Lukas 22 aufschlagen. Lukas 22. Da sehen wir die Situation, kurz vor dem Abendmahl, kurz vor dem letzten Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern einnehmen will, und man denkt irgendwie, das ist ein trauriger Moment. Jesus weiß, was ihn erwarten wird, und die Jünger wissen nichts Besseres zu tun, als sich anfangen zu streiten. In Vers 24 in Lukas 22 lesen wir, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Stellt euch das mal vor. Weil die hatten diese Vorstellung, ja, jetzt werden wir bald dieses Königreich erben. Oh, ich bin der Präsident. Nee, ich bin der Präsident. Ich bin Vizepräsident. Und ich bin Finanzminister. Ich bin der Größte. Nein, ich werde der Größte sein in diesem Reich. Und Jesus sagt, so soll es nicht sein unter euch. Man sieht genau diese Selbstsucht, dieser Drang nach Geltung. Ich will etwas sein, ich will mächtig sein, ich habe es verdient, dass ich so und so behandelt werde. Diese Geltung, diese Geltungssucht führt genau zu Streitereien. Und genau so waren die Spaltungen in Korinth. Korinther waren stolz. Lesen wir in Kapitel 4 im ersten Korintherbrief. Jetzt können wir wieder zurückgehen zum Korintherbrief. Sie waren stolz, es fehlte an Demut, sie waren lieblos. Das lesen wir in Kapitel 13, wo Paulus sie ermahnen muss über die Liebe, dass es der bessere Weg ist, einander zu erbauen, auf das Wohl des Nächsten zu schauen. Und schließlich fehlte es ihnen natürlich an Reife. Sie waren einfach geistlich unreif. Das ist, es fehlte ihnen an der Frucht des Geistes, der Christusähnlichkeit. Geistliche Reife ist nichts anderes, als dass ihr Christusähnlicher seid. Sie waren eben fleischlich. Sie waren immer noch so wie ihre Begierden, ihre Lüste. Das bedeutet einfach, geistlich unreif zu sein. Kapitel 3, Vers 1 lesen wir davon. Die Korinther waren aufgeblasen in ihrer selbsterdachten Weisheit. Sie wollten Rhetoriker sein und berühmte Philosophen. Das kann man vielleicht vergleichen mit unseren Gelehrten heute, mit den Schulen, Schulen hier und Institutionen, Evangelikale, die sich immer mehr dem Zeitgeist anpassen, gerade auch in den akademischen Kreisen, dass man eben sagt, ja gut, die Schöpfung, das kann man nicht mehr wörtlich nehmen, und wir müssen jetzt auch die Quellenscheidungstheorie lehren, und die Bibel ist schon inspiriert, aber naja, da sind halt auch Fehler drin und so weiter. Einfach damit man akademisch noch akkreditiert wird und akzeptiert wird. diesen Geltungsdrang. Das ist eigentlich Selbstsucht. Ich will was sein, ich will was darstellen in dieser Welt, ich will akzeptiert sein. Und Paulus sagt, nein, das ist nicht unsere Berufung, meine Lieben. Wir müssen aufwachen. Es ist nicht unsere Berufung, dass wir beliebt sind in dieser Welt. Es regierte der Erfolg, das Agon, der Wettkampfgeist der Griechen. Jeder wollte den anderen überbieten, nahm keine Rücksicht und lebte nur für seine eigenen Freiheiten. Kennen wir das irgendwoher? Wir müssen nur unsere Gesellschaft heute anschauen. Jeder lebt nach seiner Fasson, für seine Freiheit. Jeder muss sich selber entwickeln. Und das führte natürlich zu Spaltungen und Konflikten, Streitereien um Nebensächlichkeiten, um menschliche Errungenschaften, um eine Zugehörigkeit zu einem bestimmten Lehrer oder einer Partei. Und deshalb ermahnt Paulus zur Einheit. Zur Einheit im Evangelium, in der Gesinnung Christi. Alle Selbstverherrlichung, alle Selbstdarstellung, aller Egoismus, aller Größenwahn, alle Einbildung nimmt da ein Ende am Kreuz. Es ist das Gegenmittel gegen Spaltungen. Das Kreuz Christi, die Botschaft vom Kreuz ist das absolute Gegenmittel, das Heilmittel gegen unsere Streitereien, wenn sie da sind. Ich hoffe nicht, dass wir welche haben in dem Stil, wie das die Korinther hatten. Aber wir kennen uns alle, jeder kann sich selber prüfen hier. Wir alle hatten schon mal dieses Gefühl gehabt, ja, der nervt mich ein bisschen oder ich bin der anderen Meinung, ich würde es so machen, ich würde es natürlich viel besser machen, ist ja logisch. Ich weiß es besser, ich bin besser, was auch immer. Und Paulus schickt Timotheus und muss sie an die Wege in Christus erinnern. Das gilt überall, das gilt in jeder Gemeinde. Und Paulus sagt, auch bei euch Korinthern gilt das. Wenn ich verstehe, dass ich nur durch Gnade errettet wurde, nur Gnade, das ist unverdiente Gunst, es wurde mir einfach geschenkt, dann bin ich ein begnadeter Sünder, nichts anderes. Ich verdiene nichts von dem, was ich bekomme. Dann ist das ein Gegenmittel gegen alle Spaltungen. Gegen alle Streitereien, gegen alle Uneinheit und Zerstrittensein, die wir möglicherweise haben könnten in der Gemeinde. Denn dieses Evangelium, wenn wir das verstehen, wird es drei Auswirkungen haben. Und das wollen wir uns heute jetzt anschauen, diese drei Facetten von dem Evangelium, diese drei Auswirkungen. Die gehören natürlich zusammen, die überlappen sich. Es ist einerseits Reife, Liebe und Demut. Und das überlappt sich natürlich alles, aber ich habe so ein bisschen versucht, auseinanderzunehmen, dass wir heute auch noch drei Punkte haben. Nein, natürlich nicht, aber einfach nur, dass es für euch ein bisschen hilfreicher ist, auch für eure Notizen, wenn ihr Notizen schreibt. Also das Erste, was das Evangelium, wenn wir die Botschaft verstehen, wenn wir wirklich verstehen, dass wir verdorbene Sünder sind, dass wir das unverdient bekommen, dass wir Beschenkte sind, dann werden wir geistlich reifen. Geistliche Reife hat sehr viel damit zu tun, meinen eigenen Zustand zu erkennen. Ja, das ist geistliche Reife, ist nicht in erster Linie das, wenn ihr was weiß ich alles für Leistungen bringt und euch selber diszipliniert, das gehört auch dazu, das sind Auswirkungen. Aber geistliche Reife hat in erster Linie damit zu tun, zu verstehen, wer wir wirklich sind. Dann kann der Geist wirken in uns. Ich bitte euch mal, Galater 5 aufzuschlagen, wo es um diese Frucht des Geistes geht. Wir wollen jetzt aber nicht die Frucht des Geistes anschauen, sondern das Gegenteil. Die Werke des Fleisches. Ich finde es interessant. Die Frucht des Geistes ist eine Auswirkung. Die Werke des Fleisches ist eine Tat. Etwas, was wir tun. Hier heißt es, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind, dann zählt er auf, die Einkaufsliste hier, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, und jetzt kommt's, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, ist das nicht interessant? Und dann geht es noch weiter mit Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, direkte Werke des Fleisches. Unreif. Ihr habt euer Fleisch noch nicht im Griff. Wenn ihr das tut, wenn ihr euch so streitet, ihr seid unreif. Und das ist das, was Paulus sagt im 1. Korinther 3. Ihr seid fleischlich, ihr seid unreif, ihr seid noch nicht da, seid noch nicht angekommen. Ihr könnt euch nicht selber beherrschen. Ihr habt diese Feindschaft, diesen Streit, diese Geltungssucht. Wenn wir also alle einfach nach dem leben, was uns in den Kram passt und auch alle anderen Sünden und Unreinheit dulden oder auch schlechte Gefühle, keinen Bock haben, wie der Berliner sagt, dann gibt es Streitereien. Ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Ich habe keine Lust, hier zu helfen. Na, aber hilf doch jetzt endlich. Naja, dann geht's los. So einfach geht das. Dann gibt's Parteiungen, Streitereien. Und wie gesagt, die Korinther hatten ein riesiges Problem. Sie waren nicht nur unreif, sondern sie hielten sich selbst für reif und geistlich, weil sie diese Gaben hatten und dieses Spektakel veranstalteten, dachten sie, boah, wir sind die Größten. Aber Paulus muss sagen, nein, tut mir leid, aber ihr habt es überhaupt nicht verstanden. Und deshalb wird Paulus viel Zeit aufwenden, und da werden wir durchgehen, Schritt für Schritt, er wird viel Zeit aufwenden, um den Unterschied zwischen weltlicher Weisheit und wahrer Gottes Weisheit zu erklären. In Kapitel 1, 18 beginnt das, zieht sich durch bis Kapitel 2, Vers 16. Und deshalb, wie gesagt, schreibt er, denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Das ist Kapitel 3, Vers 3. Diese rhetorische Frage. Natürlich, ja, klar. Aber was bedeutet denn das eigentlich, fleischlich zu sein? Nun, wenn wir Christen werden, wenn wir Gläubige sind, dann werden wir von innen heraus neu gemacht. Ja, das ist nicht Religion, die von außen wirkt. Ich versuche nicht irgendwas zu tun, Werke zu tun, mir irgendwas zu erarbeiten, 2, 3, 4, 5 Mal am Tag zu beten, auf einem Teppich, Richtung irgendwo, weiß nicht genau, will es jetzt nicht sagen. Nicht durch Werke, sondern durch eine neue Gestaltung meines Inneren, meines Herzens. Wir haben aber alle noch, selbst wenn wir Christen sind, diese innere Neigung zum Sündigen, dieses Fleisch, wie Paulus es nennt. Ich nenne es gerne eine Neigung zum Bösen, weil wir müssen diesem Fleisch nicht mehr folgen. Wenn wir Gläubige sind, dann haben wir den Heiligen Geist und können widerstehen. Du und ich, wir haben die Kraft zu widerstehen durch den Geist. Aber dieses Wirken ist natürlich immer noch da. Die Lust und all diese Dinge sind in uns drin. Wir sind nicht völlig, wir haben noch nicht einen Auferstehungsleib, wir sind noch nicht völlig befreit. Wir sind so in einem Zwischenstadium. Und das macht uns manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, auch als Christen im praktischen Leben. Wir leben in dieser ständigen Spannung zwischen unserem Fleisch und unserem Geist, oder dem Geist des Herrn natürlich, der Geist, der in uns ist. Und deshalb muss dieser Leib am Ende trotzdem noch sterben. Wir sterben alle. Wir müssen sogar sterben. Weil das bedeutet, dass wir dann endlich unseren neuen Leib bekommen, der dann nicht mehr sündigen kann. Aber jetzt müssen wir zwar nicht mehr sündigen, aber wir können noch sündigen. Wir haben diese Neigung zum Bösen, dieses Fleisch. Das kämpft immer noch gegen uns im Innern. Paulus drückt es so aus in Römer Kapitel 7. In Vers 22 sagt er, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Dasselbe finden wir im Galater. Wenn ihr immer noch im Galaterbrief seid, könnt ihr ein paar Verse zurückgehen. In Vers 17 steht genau dieselbe Spannung. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wir haben alle diesen inneren Schweinehund, wie Luther ihn nannte, den man nicht töten kann. Der kann schwimmen, hat er gesagt. In der Taufe. Er hat ein bisschen eine andere Ansicht über die Taufe als wir. Durch das Wasser der Taufe wird zwar der alte Sünder Adam ersäuft, aber Vorsicht, der Schweinehund kann schwimmen, hat Luther gesagt. Hat nicht ich gesagt, das hat Luther gesagt. Aber der Punkt hier ist gut. Wenn wir die Taufe vielleicht ein bisschen anders sehen, aber der Punkt ist gut. Wir können diesen inneren Neigung, diesen inneren Schweinehund nicht töten. Wir können ihn nur aushungern. Oder wir können ihn eben füttern. Müsst ihr euch das vorstellen, wie so ein Ding, das in euch drin ist. Entweder füttert ihr das oder ihr hungert es aus. Und jetzt müsst ihr euch überlegen. Deshalb heißt es in Römer 13, Vers 14, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Füttert es nicht. Gebt ihm nicht was zu essen. Nun denkt ihr natürlich, okay, hört sich alles sehr gut an, Pastor, aber wie mache ich denn das? Nun, wie füttern wir unser Fleisch? Wir füttern es mit bösen Gedanken, mit Dingen, die wir anschauen, die wir aber nicht anschauen sollten, unmoralischen Bildern, unmoralischen Träumen, Fantasien. Und wenn ihr diesen Dingen nachgeht, dann füttert ihr dieses Fleisch, ihr gebt ihm Kraft. Ihr gebt diesem Hund ganz schön viel Pedigree-Pal oder was auch immer ihr den Hunden geben würdet. Und er wird immer stärker und klar könnt ihr nicht mehr widerstehen. Aber wenn ihr eure Gedanken auf Gutes ausrichtet, auf das Wort Gottes, auf reine Gedanken, weg von diesen bösen Gedanken, diese ablegt und die neuen Gedanken anzieht, dann werdet ihr ihn aushungern. Er wird immer schwächer werden. Er ist immer noch da. Passt auf. Wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle, heißt, sagt Paulus. Der ist immer noch da. Unterschätzt ihn nicht, auch wenn er schwach ist. Auch ein schwacher Feind kann gefährlich sein, wenn man ihn nicht mehr als Feind erkennt. Aber ihr könnt ihn aushungern. Das ist das Geheimnis der Heiligung. Ihr werdet diesen Schweinehund, in Anführungsstrichen, aushungern und der Geist Gottes wird euch immer mehr kontrollieren. Der Geist Gottes wird euch leiten. Das ist es, was es bedeutet, vom Geist erfüllt zu sein. Nicht, wenn ihr nach hinten fallt und irgendwelche Blablabla macht. Das ist nicht vom Geist erfüllt sein, sondern vom Geist erfüllt sein ist, wenn sein Wort euch, euer Leben kontrolliert, wenn ihr gehorsam seid gegenüber dem Wort Gottes. Das ist die Geisteserfüllung in Epheser 5,18 oder auch, es heißt es auch im Geist zu wandeln in Vers 16 hier im Galaterbrief. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, sagt Paulus in Vers 16 im Galater 5. Wir müssen Gottes Wort lesen, wir müssen nachdenken, aber wir müssen vor allem, das habe ich am Anfang schon gesagt, aus dem Evangelium leben. Ihr braucht das Evangelium nicht nur, um errettet zu sein, sondern auch, ihr lebt jeden Tag vom Evangelium. Predigt das Evangelium zu euch selbst. Erinnert euch an das Evangelium. Erinnert euch daran, wer ihr seid. Erinnert ihr euch ganz am Anfang im ersten Korintherbrief? An was erinnert Paulus sie? An ihre Position in Christus, ihre Stellung. Ihr seid Gesegnete. Ihr habt den Geist. Ihr habt die Kraft. Ihr habt die Kraft. Ihr habt es. Ihr braucht Gott nicht zu bitten. Bitte, Herr, gib mir mehr Kraft. Du hast ja schon alles, was du brauchst. Aber wir müssen es tun. Wir müssen diesen Geist wandeln. Wir füllen unsere Gedanken mit Guten, wir beschäftigen uns mit dem Evangelium, wir hören vielleicht Predigten, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, heute das zu tun. Und dann werden wir sofort, wenn wir das verstehen, wenn wir das tun, glaubt mir, ihr werdet dann nicht mehr so streitsüchtig sein. Das ist fast unmöglich. Wenn wir uns bewusst sind, wie viel Geduld, wie viel Barmherzigkeit, wie viel Gnade ich jeden Tag brauche, dass der Herr Jesus sich jeden Tag wieder mit mir abgibt, mit meinen Sünden, mit meinen Problemen, mit meiner Sturheit. Wenn ich das verstehe, dann werde ich auf keinen Fall irgendwie dann denken, ich muss jetzt noch streiten und mich hier irgendwie groß verteidigen. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, hat Jesus gesagt. Je mehr wir uns dem Wirken des Geistes aussetzen, durch Gebet, durch Gottes Wort, durch Gemeinschaft mit Geschwistern, das tun wir auch hier in der Gemeinde. Deshalb wollen wir möglichst viele Gemeindeveranstaltungen besuchen. Wir wollen zusammen sein mit den Geschwistern. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Das ist genauso das Denken auf das Richtige auszurichten. Einander zu ermutigen, einander zu trösten. Je mehr wir das tun, desto mehr wird diese Frucht des Geistes in uns produziert. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und achtet euch, es heißt hier die Frucht. Es ist eine Einzahl. Das ist eine Frucht. Das ist nicht, sind nicht die Früchte des Geistes, sondern es ist die Frucht des Geistes. Es ist sozusagen ein Gesamtpaket. Ja, es ist wie so ein Bonuspaket. Wenn ihr irgendwo ein Bonuspaket kauft zum Telefonieren und Surfen und Simsen und 1 GB Internet und so weiter, alles zusammen. Ihr könnt es nicht auseinander. Ihr müsst alles nehmen oder nichts, ja, im Angebot. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Ihr habt alles oder nichts. Alle Facetten dieser Frucht müssen in euch sichtbar werden oder nicht. Ihr könnt nicht sagen, naja, das ist in der heutigen Zeit ganz beliebt. In der heutigen Zeit kann man ja alles einzeln und ich will das nicht und das und so. Ja, Liebe und Freude, das ist schön, das nehme ich gern. Langmut, naja gut, ist ein bisschen schwieriger. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, ja okay, aber Selbstbeherrschung, nee, das geht wohl gar nicht. Nee, das geht nicht. Entweder alles oder nichts, weil ohne Liebe könnt ihr nicht wirklich selbstbeherrscht sein. Ohne Selbstbeherrschung könnt ihr nicht lieben. Das eine schließt das andere aus. Wir müssen, die Frucht des Geistes wird in allem produziert. Alles oder nichts. Und in Vers 24 schließt Paulus ab hier im Galaterbrief und sagt, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Sie haben es gekreuzigt, das ist eine abgeschlossene Handlung hier, das ist geschehen. Euer Fleisch ist gekreuzigt. Das heißt nicht, dass, wie gesagt, dass es völlig weg ist, aber es hat keine Macht mehr über euch. Ihr seid mit Christus verbunden auf geheimnisvolle Weise. Er hing da am Kreuz und ihr hing da mit ihm am Kreuz. Ihr seid mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden auf geistliche Art. Ihr seid mit ihm identifiziert, mit ihm verbunden. Ihr habt Anteil an dieser Kraft. Ihr habt wahre Gemeinschaft mit ihm. Und deshalb, Jesus rettet uns nicht nur vor der Konsequenz der Sünde, sondern von der Macht der Sünde. Es geht nicht nur darum, Hauptsache gerettet und ein Ticket zum Himmel, sondern Jesus rettet uns von der Macht der Sünde. Die Sünde kontrolliert unser Leben nicht mehr. Und natürlich, wenn das immer noch der Fall ist bei dir, dann warne ich dich einfach hier an der Stelle. Wenn dein Leben von Sünde geprägt ist, nicht, dass du sündigst, das tun wir alle, wenn dein Leben von Sünde geprägt ist, dann prüfe dich bitte. Das gibt es nicht, dass ein Christ ständig und ständig und ständig in Sünde lebt. Dann stimmt irgendwas nicht in deinem Leben. Es kann nicht sein, dass jemand über Jahre hinweg, dürfen nicht vergessen, die Korinther waren ganz junge, ganz unreife Christen, dass da Probleme gab, war klar. Aber wenn es Leute gibt, die 20 Jahre sagen, ich bin gläubig und es hat sich nichts viel oder nichts geändert, dann habe ich ein riesengroßes Fragezeichen. Weil diese Leute behaupten, dass sie den Heiligen Geist Gottes haben und dass dieser Heilige Geist Gottes nicht fähig ist, irgendwas zu ändern in ihrem Leben. Das kann nicht sein. Entweder ist das Wort Gottes wahr oder ich ein Lügner oder umgekehrt. Wir haben die Wahl. Aber es kann nicht sein, das, was die Bibel sagt, ist deutlich. Und das wird diese Früchte produzieren. Ihr seid mit Christus verbunden, ihr seid mit ihm identifiziert, ihr gehört zu ihm. Das ist wie wenn jemand im Wasser ist, am Ertrinken ist und ich werfe ihm einen Rettungsring zu und ich ziehe ihn aus dem Wasser, aus den Fluten, ich rette ihm das Leben, ziehe ihn aus diesem Schlamm der Sünde raus und er kommt raus und sagt, danke, dass du mich gerettet hast, und spring gleich wieder rein. Was soll denn das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und deshalb auch für uns. Es macht keinen Sinn, wenn wir Christen sind, so weiterzuleben. Wir wollen das nicht mehr. Der Geist wirkt in uns, dass wir es nicht mehr wollen. Die Sünde hat ihre Macht verloren über uns. Wir müssen nicht länger so leben. Wir wollen nicht länger so leben. Wir können uns nun für eine andere Art von Leben entscheiden. Das ist der große Unterschied zwischen den Ungläubigen und den Gläubigen. Die Gläubigen sind nicht perfekt. Es gibt manche Christen, die handeln manchmal schlimmer als Ungläubige. Aber wir als Christen können uns für das Gute entscheiden, die Ungläubigen nicht. Das Leben nach dem Geist, nach seinem Sinn, nach seinem Willen, nicht mehr nach unserem Willen. Das, meine Lieben, ist geistliche Reife. Das ist geistliche Reife. Wenn ihr nicht mehr nach eurem eigenen Willen lebt, sondern nach dem Geist. Wenn ihr nicht mehr nach euren Lüsten lebt, sondern nach dem, was der Geist sagt. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, sagt Paulus. Nun, hier haben wir ein Problem. Wenn es Konflikte gibt, heftige Konflikte in einer Gemeinde, dann scheint es definitiv an geistlicher Reife zu mangeln. Das war bei den Korinthern der Fall. Sie gingen nicht in Sanftmut, Freundlichkeit, Güte und Selbstbeherrschung miteinander um. Wir müssen immer denken, wie würde Jesus handeln? Was würde Jesus sagen? Erinnert euch an den Mann, wie er aufgesprungen ist im Zorn, direkt nach der Veranstaltung, einfach schreit. Ist das wirklich das, was Jesus machen würde, unser Retter? Voller Sanftmut und Barmherzigkeit, voller Liebe und Geduld, wie er die Irrenden zurechtweist? Nicht, dass er nichts sagt, aber ohne zu streiten und irgendwelche Zornausbrüche und Selbstverteidigung. Wenn es zum Konflikt kommt, dann wollen wir diese Selbstbeherrschung, diese geistliche Reife an den Tag legen. Und da kommt es auch zum Vorschein, wer wirklich reif ist und wer nicht. Und nicht, oh, dem werde ich jetzt mal die Meinung sagen. Ja, das ist so manchmal unsere erste Reaktion. Dem werde ich jetzt mal gehörig zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, nein. Erinnere dich an die Frucht des Geistes, bevor. Manchmal ist es auch gut. Ich habe diesen Fehler auch schon gemacht, wenn ihr eine böse E-Mail bekommt. Ja, dann setzt euch nicht gleich hin und schreibt zurück aus dem hohlen Bauch. Wenn ihr eine böse Bemerkung bekommt, das kann man mal sein. Christen können böse sein. Es gibt es, ja. Dann nicht gleich reagieren. Oh, ja, dem will ich es gleich. Oh, was fällt dir ein? Na, ganz ruhig. Bis 10 zählen und die Frucht des Geistes denken. Ja, das ist, ich weiß, es ist eine Herausforderung, aber das ist genau das, was die Bibel von uns verlangt. Nicht gleich zurückschreien, nicht gleich sich verteidigen. Letztlich bin ich nicht wichtig. Ja, das kommt dann auch in der Demut. Deshalb habe ich gesagt, es überlappt sich. Lasst uns bedenken, wie wichtig ist die Sache wirklich. Wenn ihr einen Streit, wenn ihr einen Konflikt habt, eine Meinung, wie wichtig ist diese Sache wirklich? Geht es um irgendwas Wichtiges oder sind es Details, sind es Vorlieben, eben Teppichfarben, Geschmäcker, Stile, was auch immer? Wir müssen unsere Motive prüfen, bevor ich auf jemanden losgehe und ihn einfach gleich konfrontiere. Dass ich erstmal sage, okay, prüfe ich mein Herz. Warum will ich jetzt das tun? Habe ich wirklich einen Bruder, sein Wohl im Sinn? Oder habe ich einfach jetzt, nervt mich das jetzt einfach, was der macht und das gefällt mir nicht, weil ich das einfach nicht cool finde? Ja, da müssen wir unsere Motive prüfen. Muss ich die ganze Zeit herumgehen und jeden konfrontieren mit der kleinsten Kleinigkeit? Wir dürfen nicht vergessen, mit dem Maß, mit welchem ihr messt, wird euch zugemessen werden, hat Jesus gesagt. Mit dem Maß, mit welchem ich messe, wird mir zugemessen. Boah, das macht mich zurückhaltend. Das macht mich milde. Dann denke ich, okay, gut, lass nochmal gehen. Ist okay. War vielleicht ein Ausrutscher. Ich denke positiv. Ist nicht so schlimm. Hat er nicht so gemeint. Meint er sicher anders. Versucht, das Gute zu denken über die andere Person. Geistliche Reife ist also das Erste, was wir brauchen, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Das Zweite, keine Sorge, nicht jeder Punkt wird jetzt so lange sein, Liebe. Ja, und das, ich habe ja schon gesagt, das überlappt sich natürlich. Die Liebe ist auch ein Teil der Frucht des Geistes, eine Facette. Aber es ist trotzdem wichtig, diese Eigenschaft gesondert zu nennen. Weil Liebe wird heute falsch verstanden, es wird heute alles Mögliche gesagt, was Liebe sein soll. Nun, die Korinther hatten genau dieses Problem. Paulus muss sie darin ermahnen. Sie hatten Gaben, sie hatten viel Erkenntnis, viel Wissen, aber sie hatten keine Liebe, keine echte geistliche Liebe. In 1. Korinther 12, 31 sagt Paulus, strebt eifrig nach den vorzüglicheren Gaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Er sagt im Prinzip, strebt nach den Gaben, aber auf die richtige Art, nicht so, wie ihr das jetzt tut. Und dann kommt 1. Korinther 13, das ist manchmal ein bisschen schwierig mit diesen Kapiteln und Versen, das trennt diese Dinge, aber das gehört eigentlich so zusammen. Ich zeige euch einen vortrefflicheren Weg und dieser Weg ist, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte, meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Das Argument ist relativ simpel. Ihr könnt alles haben. Alle Erkenntnis, alle Liebe, alle Weisheit, alle Religiosität, alle Selbstdisziplin, alle Aufopferung, nützt euch gar nichts ohne Liebe. Ich kann theoretisch alles machen, aber es nützt mir nichts. Weil ich keine Liebe habe. Dann ist alles umsonst. Wow. Das ist aus der falschen Motivation getan. Ihr könnt also äußerlich sehr moralische Menschen sein. Ihr könnt äußerlich vielleicht sogar sehr beherrscht wirken. Es gibt solche Leute. Es gibt auch Ungläubige, die sich beherrschen. Das heißt, hat nichts mit Unreife zu tun, wenn zum Beispiel jemand ein bisschen gefühlsbetont wird während einer Auseinandersetzung oder einer Diskussion. Und der andere ist dann vielleicht so immer so, ja, ja, und so ganz sachlich. Und das heißt nicht, dass diese Person unbedingt reifer sein muss. Täuscht euch nicht. Weil ihr könnt innerlich total lieblos sein und kalt in diesem Moment, wenn ihr das tut. Und deshalb ist die Liebe ein weiteres, nicht nur die Selbstbeherrschung, sondern die Liebe. Hast du wirklich das Wohl des Nächsten im Sinn? Geht es dir wirklich darum, dem anderen zu helfen, von dir wegzuschauen? Das ist die Definition von biblischer Liebe. Lasst mich die euch geben. Es heißt hier, die Liebe sucht ausschließlich das Wohl des anderen auf jeglicher Ebene, egal was die Kosten für einen selbst sind. Ja? Ich suche ausschließlich das Wohl des anderen auf jeglicher Ebene, egal was die Kosten für mich selbst sind. Um jeden Preis. Paulus schreibt, 1. Korinther 13, 4, wir kennen diese Verse, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Und das sind nicht Adjektive hier, manche werden hier ausgedrückt, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten. Das sind Verben, das heißt, das sind Tätigkeiten, das ist etwas, was ihr tut. Das ist nicht nur etwas, was ihr irgendwo seid, sondern ihr tut das. Sie rechnet Böses nicht an. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Nun, das heißt nicht, dass wir einfach blauäugig sind und alles glauben, egal welchen Quatsch mir jemand erzählt. Das ist nicht damit gemeint. Sondern was gemeint ist, dass ich eine positive Haltung habe. Dass ich nicht immer gleich sofort denke, ja, das meint er sicher irgendwie, um mir eine reinzubremsen oder irgendwie so eine Ansicht zu haben. Es soll mir darum gehen, dem anderen zu helfen. nicht an mich selbst zu denken. Also wir wollen als erstes positiv über den anderen denken, nicht negativ, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken, heißt es in 1. Petrus 4. Die Liebe wird eine Menge von, das heißt nicht, dass wir Sünden übersehen und sagen, boah, das ist egal, alles geht. Nein, aber es wird immer wieder Situationen geben, wo ich euch überlegen muss, dieser Bruder oder diese Schwester hat jetzt irgendwas zu mir gesagt, das war vielleicht nicht so höflich, aber ich lasse es gehen, es ist okay, ich muss das jetzt nicht konfrontieren. Ja, sondern ich kann das in Liebe zudecken. Das ist nicht so schlimm. Ja, darum geht es hier. Damit die Liebe deckt eine Menge der Sünden. Wiederum, warum? Ich verstehe, wie sehr Gott mich liebt, wie sehr Jesus mit mir Geduld hat, mit meinen Ecken und Kanten und wie sehr ich ihn manchmal wahrscheinlich auf den Wecker gehe mit meiner Ungeduld und meiner Sturheit. Wenn ich das verstehe, dann werde ich auch denken, Herr, du bist so gnädig und so geduldig mit mir, was du alles aushältst mit mir. Ich will diesem Bruder vergeben, auch wenn ich ihm das gar nicht sage. Ist okay, lass es gehen. Lass es gehen. Das ist Liebe. Nicht wegen der kleinsten Sache herumgehen. Wir sollen uns schon umeinander kümmern, wir sollen einander ermahnen. Ja, das ist richtig, aber wir sind nicht einander gegenseitig Kindergärtner, okay? Wir müssen nicht uns gegenseitig kontrollieren auf Schritt und Tritt, das können wir gar nicht. Das macht der Geist Gottes. Das macht der Geist Gottes. Wir sind alle erwachsene Menschen, wir haben den Heiligen Geist und der uns leitet. Jeder von euch hat den Geist Gottes. Und er leitet euch. Und manchmal leitet er dich anders als mich. Ja, das kann sein. Du bist in einer anderen Situation als ich. Du bist an einem anderen Punkt, in einer anderen Situation etwas am Lernen. Und ich denke vielleicht, du solltest jetzt endlich mal das hier. Nee, aber der Geist Gottes denkt, na, es ist besser, wenn du jetzt erstmal das lernst. So kann es sein. Dass wir uns zwar umeinander kümmern, aber nicht, wir sind keine Überwachungskameras. Es kommt aber zu Konflikten, weil unser Fleisch aktiv ist, weil wir vergessen, wie sehr Gott uns liebt. Und was tun wir, wenn es dann zum Konflikt kommt, wenn wir Meinungsverschiedene, wenn es Diskussionen gibt, das gibt es, dann sollen wir auf jeden Fall in Liebe miteinander umgehen. Was heißt das wiederum? Das Wohl des anderen im Sinn haben, im Blickfeld haben. Es geht nicht um mich, es geht um das Wohl des anderen. Was können wir machen? Wie können wir das irgendwie lösen? Vielleicht heißt das den ersten Schritt auf die Person zugehen. Ein unangenehmes Gespräch ist immer schwierig, ich weiß das. In einem Tonfall der Sanftmut, denkt an Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Liebe rächt sich nicht. Wenn wir beleidigt werden, schlagen wir nicht zurück. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, Römer 12, Vers 17. Wir beten sogar für unsere Gegner, in Anführungsstrichen, Matthäus 5, 44. Liebe verleugnet sich selbst, verzichtet zum Wohl von anderen. Wir nehmen Rücksicht aufeinander, respektieren einander und die Meinung des anderen. Okay? Wir respektieren die Meinung des anderen, auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen und denken, wie kommt der bloß auf so einen Unsinn? Okay, ich respektiere das. Es ist seine Meinung. Und er wird eine innere Logik haben dafür, einen Grund, warum er das denkt und ich das nicht verstehen kann. Vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht bin ich der Dummkopf und verstehe es nicht im Moment. Liebe dient dem anderen, Galater 5, 13, auch im Konflikt sollen wir darauf bedacht sein, einander zu dienen. Also wir haben die geistliche Reife, die uns nötig tut, wenn wir Konflikte haben. Wir haben die Liebe und natürlich letztens, drittens die Demut. Die Demut. Demut ist eine schwierige Eigenschaft, weil jedes Mal, wenn ihr denkt, ihr habt sie, seid ihr stolz. Das ist das Problem. Aber ernsthaft, wenn wir wahrhaftig demütig sein wollen, dann müssen wir auch auf Jesus schauen. Jesus ist das ultimative Beispiel von Demut und wir finden natürlich eine ganz deutliche Aussage in Philipper Kapitel 2, die Verse 3 bis 4. Und wir lernen das auch gerade mit den Jungs im Jungsclub und im Kinderprogramm. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Und das war ja auch gerade das Problem von den Korinthern. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Auch hier. Es geht nicht um mein Ansehen. Es geht nicht darum, wie ich dann am Ende dastehe, ob ich mein Gesicht verliere oder nicht. Sondern ich schaue auf das des anderen. Warum? Nun, Jesus hat dieselbe Haltung an den Tag gelegt. Wenn wir weiterlesen, in Vers 5 heißt es, denn ihr sollt wie gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, in Vers 5, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jesus hat sich erniedrigt. Jesus hätte auch sagen können, ich bin Gott. Was gehen mich die da unten auf der Erde an? Was soll ich da runtergehen, diesen Dreck, diese Sünde? Nee, also komm, das ist zu viel. Das mache ich nicht. Auf dieses Niveau lasse ich mich nicht herunter, sozusagen. Nein, Jesus dachte nicht so. Und da können wir sehr dankbar sein, dass er das nicht tat. Er opferte alles. Er bewies wahre Demut. Wahre Demut kann man simpel definieren und sagen, sich selbst nicht wichtig nehmen. Na, ich bin nicht wichtig. Es geht um das Wohl des anderen, aber es geht auch darum, ich bin nicht wichtig. Ich bin unbedeutend. Gott benutzt mich, ich bin ein Werkzeug, ich bin ein Diener. Und Stolz ist immer das Denken, ich bin wichtig. Ich habe ein Recht auf etwas. Du musst mich beachten, du musst mir Respekt geben. Ich muss mich wohlfühlen, wenn du mit mir sprichst. Das ist Stolz. Ich muss dir nichts sagen. Ich schweige lieber, ich sage lieber nichts, weil es könnte ja was Falsches sein. Das ist Stolz, nicht Schüchternheit. Also versteht das auch bitte richtig. Demut heißt nicht, dass ihr einfach immer nur da sitzt und nichts sagt und zu allem Ja und Amen immer nur kuschen, immer ducken, ja, nicht mucken, nichts sagen. Das ist keine Demut, das ist Feigheit. Okay? Das hat nichts mit Demut zu tun. Ein wahrer, demütiger Mensch, der sagt auch seine Meinung. Das ist okay. Die Frage ist, wie er diese Meinung sagt. Das bedeutet nicht, dass wir keine Meinung haben. Wenn wir keine Meinung haben, dann sind wir Feiglinge. Wir sollen ein Rückgrat haben, wir sollen eine Überzeugung. Gerade das ist das, was Paulus will von den Korinthern. Ihr sollt in einer Überzeugung feststehen. Ihr sollt diese Überzeugung haben. Das hat nichts mit Stolz zu tun. Das ist absolute Demut, die das benötigt. Ihr sollt mit einer Stimme reden. Wenn wir unsere Meinung sagen, wenn wir das aber tun, lasst uns das in einer Weise tun, wenn wir dem anderen zeigen, dass wir ihn höher achten als uns selbst. Also, dass wir einerseits geistlich reif sind, Selbstbeherrschung, und dass wir es Liebe tun, um dem anderen zu dienen, um sein Wohl im Hinterkopf haben, und dass wir auch einen Respekt haben vor dieser Person, vor seiner Meinung, und das nicht herablassen tun. Dass man sehen kann, dass ich den anderen trotzdem ehre, auch wenn er eine andere Meinung vertritt. Das ist schwierig. Das ist manchmal schwierig. Theologische Diskussionen, ich habe schon oft gehört von Debatten, die es gegeben hat, wo sich Theologen, reife Leute, man denkt, wow, die sind studiert, sich dann eine hitzige Debatte, anstatt dass man miteinander in Demut diskutiert und den anderen respektiert. Lass uns einfach das eine Warnung sein, was Paulus hier in Vers 10 ausspricht, und uns als Gemeinde einfach eine Erinnerung sein. Wir wollen in Selbstbeherrschung oder in Reife, in geistlicher Reife, in Liebe und in Demut wandeln, damit es hier auch bei uns keine Konflikte gibt. Damit wir diese Einheit bewahren. Und diese Einheit können wir nur bewahren, wenn wir im Evangelium eins sind. Wir sind sonst nirgends eins. Jeder von euch ist komplett anders. Jeder von uns hat unterschiedliche Interessen, Vorlieben, Geschmäcker, Stile, alles. Darauf können wir uns überhaupt nicht, das würde nur ein Chaos geben, wenn wir plötzlich solche Dinge betonen würden bei uns in der Gemeinde. Es geht nur um eins. Es geht um Jesus Christus und sein Evangelium. Nur um das. Nur um das. Und dann haben wir Einheit. Dann haben wir Einheit. Und wenn es zum Konflikt kommt, lass uns dieses Beispiel in der Chapel Hill einfach in Erinnerung bleiben. Dass es uns in Erinnerung bleibt. Weil wenn diese Beteiligten sich da nach den Prinzipien, die wir jetzt gerade angeschaut haben, wenn dieser Mann sich so verhalten hätte, dann hätte die ganze Geschichte ganz anders ausgehen können. Das wäre heute immer noch eine lokale Gemeinde. Der Mann hätte sicherlich warten können mit seiner Reaktion. Bevor er gleich laut losschreit, hätte er geistliche Reife zeigen können in dem Moment, in dem er sich beherrscht und wartet. Er hätte zu den Ältesten gehen können, in Demut und Liebe sein Anliegen vortragen und das Problem präsentieren und sagen, ich habe Mühe mit dieser Vorstellung, diesen Altar rufen. In einer achtungsvollen Art hätte er da seine Meinung präsentieren können. Und selbst wenn sich die Ältesten anders entscheiden, hätte er trotzdem sich in Demut unterordnen können und weitermachen können in dieser Gemeinde, weil ein Altarruf zerstört nicht eine Theologie der ganzen Gemeinde. Denn die Ältesten erklärten ihm vielleicht, dass sie den Altarruf zwar auch nicht unbedingt unterstützen, aber der Evangelist sehr ein begabter Redner ist und sie ihn trotzdem einladen wollten, weil das einfach weil die Vorteile die Nachteile überwiegten. Und deshalb haben sie diesen Evangelisten trotzdem gerufen. Der Mann hätte dann in Liebe reagieren können, das Wohl der Nächsten, das Wohl der ganzen Ungläubigen, die das Evangelium gehört haben, im Hinterkopf zu haben und sich dann unterzuordnen. Selbstverständlich respektiere ich eure Entscheidung, hätte er sagen können. Ein wahrer, geistlich reifer Mensch hätte das gemacht. Er würde aber trotzdem weiterhin treu in der Gemeinde dienen. Er würde jetzt nicht losziehen und seine eigene Anti-Altarruf-Gemeinde gründen, weil es sich hier nicht um eine verdammnisbringende Lehre handelt. Es ist keine Irrlehre, die zum ewigen Verdammnis führt. Die Gemeinde wäre von einer Spaltung bewahrt geblieben, weil ein Mann bereit war, geistlich reif zu handeln, in Demut sein Anliegen kundzutun und in Liebe an die anderen zu denken. Lasst uns darüber nachdenken, wenn es bei uns zu ähnlichen Konflikten kommen sollte. Und das wird es auch. Wir sind Sünder. Wir sind Menschen. Wo Menschen sind, wo es Sünde gibt, da gibt es auch Konflikte. Aber wenn wir richtig reagieren auf diese Dinge, in Reife, in Demut und in Liebe, nicht in Zorn und im Eigennutz und im Stolz, dann können wir weiterhin dem Herrn als eine Stimme, mit einer Stimme reden und ihm die Ehre geben. Lasst uns noch gemeinsam beten. Amen. Großer Gott, wir sind einmal mehr gedemütigt, wenn wir über dein Evangelium nachdenken. Wir sind einmal mehr, erkennen wir, wie wir einfach nichts sind vor dir, wie wir total abhängig sind von dir, wie du alles bist. Du bist alles in allem, du bist der Gott, der alles geschaffen hat, du bist der Ewige, du bist der unendlich Mächtige, der Souveräne, der die ganze Geschichte dieser Menschheit steuert und lenkt und bestimmt und waltet und regiert auf seinem Thron. Du bist herrlich, du bist wunderbar. Du hast es nicht als einen Raub festgehalten, menschengleich zu werden, hier zu uns runterzusteigen in unseren Dreck, in unsere Sünde und uns zu erlösen. Oh Herr, wir sind so dankbar. Und wenn wir das verstehen, in der ganzen Tiefe, wir werden das wahrscheinlich nie ganz in der ganzen Tiefe verstehen können, deine Liebe, deine Gnade, deine unendliche Geduld mit uns. So lass uns in dieser Geduld, in dieser Liebe, in dieser Demut auch miteinander reden und umgehen, wenn es zu Konflikten kommt in unserer Gemeinde. Damit wir nicht ein schlechtes Zeugnis sind nach draußen in diese Welt, die dein Evangelium so dringend braucht. Danke für diese Gnade, danke auch für dieses Wort. Wir beten diese Dinge in Jesu kostbaren Namen. Amen.